Manchmal führt Gott seine Boten auf Wegen, die zunächst unverständlich erscheinen, geschlossene Türen, unerwartete Umwege, Widerstand und sogar Gefängnis. Gerade die Reise von Paulus nach Mazedonien zeigt, wie der Herr seine Diener lenkt, um an entscheidenden Punkten seiner Geschichte mit den Menschen einzusetzen, bis hinein nach Europa. Wer die Stationen in Apostelgeschichte 16 betrachtet, erkennt eine Linie: Gott öffnet und schließt Wege, er hört Gebet, er rettet Menschen samt ihren Häusern und er gebraucht sogar das Rechtssystem, um das Zeugnis des Evangeliums zu schützen. Göttliche Führung, der Geist lenkt den Weg nach Mazedonien. Der Weg nach Europa beginnt auffallend unspektakulär, mit Verboten. Paulus und seine Mitarbeiter durchzogen das Gebiet von Phrygien und Galatien, nachdem ihnen vom Heiligen Geist verboten worden war, das Wort in Asien zu reden. Kurz darauf versuchten sie, nach Bithynien zu gelangen, doch der Geist Jesu erlaubte es ihnen nicht. Zwei geschlossene Türen hintereinander, keine Vision, kein Donnerwort, nur das klare Nein des Geistes in der konkreten Situation. So sieht göttliche Führung oft aus, nicht als permanenter Strom spektakulärer Offenbarungen, sondern als präzises Begrenzen. Der Geist lenkt die Schritte, indem er Wege versperrt, die zwar nahe liegen, aber nicht dem jetzigen Zug Gottes entsprechen. Für den natürlichen Menschen fühlt sich dies leicht wie Stillstand oder Frustration an, im Licht der Apostelgeschichte erweist es sich als Teil einer größeren strategischen Bewegung Gottes. Apostelgeschichte 16:10 fährt fort, als er aber das Gesicht gesehen hatte, suchten wir sogleich nach Mazedonien abzureisen, da wir schlossen, dass Gott uns gerufen habe, ihnen das Evangelium zu verkündigen. Dieser Vers zeigt, dass es nach dem Gesicht von Gott immer noch nötig war, zu einem Schluss zu kommen, das heißt zu verstehen, was dieses Gesicht bedeutete, indem man den Verstand entsprechend der tatsächlichen Situation und Umgebung betätigte. Ein Verstand, der fähig ist, ein solches Gesicht von Gott zu verstehen, ist ein Verstand, der vom Geist durchsättigt und vom Geist geleitet ist. Erst in Troas öffnet Gott eine neue Perspektive. Während der Nacht erschien dem Paulus eine Vision, ein gewisser Mann, ein Mazedonier, stand da und bat ihn flehentlich und sagte, komm herüber nach Mazedonien und hilf uns. Doch selbst diese starke Vision führt nicht zu blindem Aktionismus. Es heißt, als er aber das Gesicht gesehen hatte, suchten wir sogleich nach Mazedonien abzureisen, da wir schlossen, dass Gott uns gerufen habe, ihnen das Evangelium zu verkündigen. Zwischen Vision und Reise liegt ein geistliches Schließen, ein inneres Erfassen dessen, was Gott meint. Der Sinn wird gebraucht, aber nicht unabhängig, sondern im Geist eures Verstandes erneuert. Die Mitarbeiter betätigen ihren durch den Geist durchdrungenen Verstand, prüfen Situation und Umstände und kommen gemeinsam zu einem Urteil. So entsteht jene ruhige Sicherheit, die weder von einer einzigen äußeren Chance noch von einer einzelnen inneren Eindrücklichkeit abhängig ist, sondern aus dem Ineinander von Offenbarung, innerer Führung und verantwortlichem Nachdenken erwächst. Bemerkenswert ist, wie ähnlich Gott auch Petrus leitete, als er ihn aus der Begrenzung des jüdischen Horizontes hinaus zu Cornelius führte. Petrus stieg auf das Dach, um zu beten, wurde in eine Verzückung versetzt und sah ein Tuch voller Tiere mit der Stimme, steh auf, Petrus, Schlachte und ISS. Doch die eigentliche Klärung geschah, als er das Gesicht mit der konkreten Situation, den Boten des Cornelius, dem Ruf eines heidnischen Hauses, verband. In beiden Fällen, bei Petrus wie bei Paulus, ist die Vision nicht Ersatz für geistliches Urteilsvermögen, sondern deren Auslöser und Prüfstein. Gott spricht, aber er entmündigt seine Diener nicht, er bildet ihren inneren Menschen, damit sie seine Wege inmitten widersprüchlicher Eindrücke, offener und geschlossener Türen erkennen können. So wird deutlich, dass geschlossene Türen keine Randnotiz in der Geschichte der Ausbreitung des Evangeliums sind, sondern Teil eines strategischen Schrittes Gottes. Hätte der Geist in Asien nicht verboten, hätte der Geist Jesu nicht erlaubt, wäre Troas nur eine Durchgangsstation geblieben, und Europa hätte das Evangelium vielleicht erst viel später erreicht. Gottes Nein in der Gegenwart bereitet oft sein größeres Ja an einem anderen Ort vor. Das ermutigt, eigene Blockaden und Umwege nicht vorschnell als Scheitern zu deuten. Wo der Herr seinen Plan vorantreibt, gebraucht er sowohl Einschränkung als auch Öffnung, sowohl innere Eindrücke als auch äußere Umstände, sowohl außergewöhnliche Visionen als auch das stille, erneuerte Denken seiner Diener. In dieser Spannung wächst Vertrauen, er hat den Überblick, auch wenn wir ihn im Moment nicht haben. Und während wir lernen, im Geist unseres Verstandes zu leben, werden wir zu Menschen, durch die er zur rechten Zeit am richtigen Ort sein Evangelium hinaustragen kann. Und sie durchzogen das Gebiet von Phrygien und Galatien, nachdem ihnen vom Heiligen Geist verboten worden war, das Wort in Asien zu reden. Und während der Nacht erschien dem Paulus eine Vision, ein gewisser Mann, ein Mazedonier, stand da und bat ihn flehentlich und sagte, komm herüber nach Mazedonien und hilf uns. Göttliche Führung erweist sich im Weg nach Mazedonien nicht als lückenlose Kette spektakulärer Eingebungen, sondern als Weg durch verbotene Richtungen, gebremste Pläne und eine Vision, die verantwortungsvoll gedeutet wird. Das entlastet von der Vorstellung, man müsse jederzeit genau wissen, was als nächstes kommt. Zugleich schärft es die Aufmerksamkeit, der Herr spricht durch den Geist im Innern, durch Umstände außen und durch das gemeinsame Prüfen mit anderen. Wo Türen sich schließen, darf die Frage nicht lauten, ob Gott uns verlassen hat, sondern wofür er uns bewahrt und wohin er unsere Schritte neu bündelt. Diese innere Haltung, ein erneuerter Sinn unter der Leitung des Geistes, macht frei von krampfhaftem Planen und ängstlicher Passivität. Sie öffnet den Raum, dass Gott seine großen Strategien mit der scheinbar kleinen Geschichte eines einzelnen Lebens verbindet. Gebet, geöffnetes Herz und Errettung ganzer Häuser. Der erste Halt des Evangeliums in Europa liegt nicht in einem Tempel, sondern an einem Fluss. Am Tag des Sabbats gingen wir hinaus vor das Tor an einen Fluss, wo wir eine Gebetsstätte vermuteten, und wir setzten uns nieder und redeten zu den Frauen, die zusammengekommen waren. Dieser schlichte Ort des Gebets trägt eine verborgene Würde, das Gebet der Menschen öffnet gleichsam ein Tor, durch das Gotteszug in eine Stadt eintritt. Es heißt treffend, das Gebet gebe Gott Gelegenheit, sich unter den Menschen auf der Erde zu bewegen. Wo Menschen Gott suchen, entsteht Raum für sein Reden, wo sie rufen, knüpft er seine Bewegung an ihre Bitte. Paulus folgt seiner inneren Linie, Gottes auserwähltes Volk aufzusuchen, diesmal nicht in einer Synagoge, sondern an einem unscheinbaren Platz, an dem sich Suchende versammeln. So verbindet Gott sein souveränes Führen mit der Sehnsucht von Herzen, die ihn anrufen. Dieser Vers spricht auch von einem Ort des Gebets. Das Gebet des Menschen zu Gott gibt ihm die Gelegenheit, sich unter den Menschen auf der Erde zu bewegen. In 16 Stunden und 13 Minuten folgte Paulus seinem Grundsatz, Gottes auserwähltes Volk aufzusuchen. Hier in Philippi ging er nicht in die Synagoge, sondern ging am Sabbat an einen Ort des Gebets. Mitten in dieser kleinen Gebetsversammlung richtet der Herr seinen Blick auf eine einzelne Frau. Und eine Frau mit Namen Lydia, eine Purpurkrämerin aus der Stadt Thyatira, die Gott anbetete, hörte zu, deren Herz tat der Herr auf, dass sie Acht gab auf das, was von Paulus geredet wurde. Die Formulierung ist prägnant, nicht Paulus öffnet ihr Herz, nicht seine Argumente und seine Persönlichkeit, sondern der Herr selbst, echte Bekehrung ist mehr als Überredung, sie ist ein inneres Werk des Geistes des Herrn. Der Herr ist der Geist, wo aber der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Freiheit hier nicht als Ungebundenheit, sondern als Befreiung, auf Gottes Wort reagieren zu können. Lydias Herz wird geöffnet, und in diesem geöffneten Raum gewinnt das Evangelium Gewicht. Ein einziges geöffnetes Herz an einem Fluss genügt Gott, um auf einem ganzen Kontinent Fuß zu fassen. Lydia antwortet nicht nur persönlich, sondern mit ihrem Umfeld. Als sie aber getauft worden war und ihr Haus, bat sie und sagte, wenn ihr urteilt, dass ich an den Herrn gläubig sei, so kehrt in mein Haus ein und bleibt. Und sie nötigte uns. Glaube, Taufe und Hausgemeinschaft erscheinen hier in einem Atemzug. Das erste Haus für den Herrn in Europa entsteht, nicht als religiöser Veranstaltungsort, sondern als bewohntes Zuhause. Tisch, Gästezimmer, Alltag, all dies wird zur Bühne der Gemeinschaft in Christus und zum sichtbaren Ausdruck des Leibes Christi. Später wird auch der Kerkermeister mit seinem ganzen Haus in diesen Strom hineingenommen. Nachdem das Erdbeben die Türen geöffnet und der Mann nach dem Weg der Errettung gefragt hat, heißt es über ihn, er ließ sich taufen und alle die Seinen sogleich und weiter, er führte sie hinauf in sein Haus, ließ ihnen den Tisch decken und frohlockte, an Gott gläubig geworden, mit seinem ganzen Haus. In diesen beiden Häusern, dem der geschäftstüchtigen Purpurhändlerin und dem des römischen Kerkermeisters, wird sichtbar, wie umfassend Gott denkt. Schon in 1. Mose, in der Geschichte Noahs, knüpft Gott seine Rettung an ein Haus, beim Passa in 2. Mose zieht sein Gericht an den Häusern vorbei, die mit dem Blut gezeichnet sind, Rahab und Cornelius erleben etwas Ähnliches. Gott sieht den Menschen, aber er übersieht die, mit denen der Mensch verbunden ist, nicht. Wo das Evangelium angenommen wird, wendet er sich nicht nur der Individualseele zu, sondern dem Geflecht von Beziehungen, in dem ein Mensch steht. Häuser werden zu Lebensräumen seiner Gegenwart, in denen Glauben, Taufe und Tischgemeinschaft einander durchdringen und die Gemeinde an einem Ort Gestalt gewinnt. Das ist leise, unspektakulär und zugleich tief tröstlich. Gott verbindet seinen großen Zug in der Geschichte mit Gebetsorten am Rand der Stadt und mit Tischen in gewöhnlichen Wohnungen. Und am Tag des Sabbats gingen wir hinaus vor das Tor an einen Fluss, wo wir eine Gebetsstätte vermuteten, und wir setzten uns nieder und redeten zu den Frauen, die zusammengekommen waren. Und eine Frau mit Namen Lydia, eine Purpurkrämerin aus der Stadt Thyatira, die Gott anbetete, hörte zu, deren Herz tat der Herr auf, dass sie Acht gab auf das, was von Paulus geredet wurde. Gebet am Fluss, ein geöffnetes Herz und zwei Häuser in Philippi zeigen, wie eng Gott seinen Zug mit menschlichem Rufen, mit innerem Hören und mit konkreten Lebensräumen verbindet. Er setzt nicht zuerst auf große Bühnen, sondern auf Herzen, die er selbst öffnet, und auf Wohnungen, die unter seiner Hand zu Orten der Gegenwart Christi werden. Der Blick weitet sich, Familie, Wohngemeinschaft, Freundeskreis, sie sind nicht Nebenschauplätze, sondern mögliche Gefäße seiner Gnade. Wo er das Herz eines Einzelnen berührt, sieht er zugleich das Haus, in das dieser Mensch eingebettet ist. Das gibt dem eigenen Umfeld Gewicht in seinen Augen und lädt ein, die Geschichte mit ihm nicht nur privat, sondern gemeinsam zu denken. So wächst stille Zuversicht, dass aus kleinen Gebetsorten und gedeckten Tischen in seiner Hand etwas hervorgeht, das weit über die eigenen vier Wände hinausreicht. Konflikt, Leid und rechtmäßige Verteidigung im Dienst des Evangeliums. Die Geschichte in Philippi gewinnt an Schärfe, als das Evangelium die unsichtbaren Mächte berührt, die Menschen binden. Auf dem Weg zur Gebetsstätte begegnet den Dienern Gottes eine Magd, die einen Wahrsagergeist hatte, sie brachte ihren Herren großen Gewinn durch Wahrsagen. Hinter der religiös gefärbten Rede dieser Magd steht kein neutraler Geist, sondern die dunkle Macht, die Menschen usurpiert. Die Schrift macht deutlich, dass die gefallenen Engel mit Satan in der Luft wirken und die unreinen Geister, die Dämonen, sich mit ihm auf der Erde bewegen, beide wirken böse auf den Menschen ein für das Reich Satans. Paulus duldet diesen Zustand nicht. Schließlich wendet er sich und spricht zu dem Geist, ich gebiete dir im Namen Jesu Christi, von ihr auszufahren. Und er fuhr aus zu derselben Stunde. Damit wird diese Frau aus einer unsichtbaren Herrschaft in die Freiheit unter Christus überführt. Die gefallenen Engel arbeiten mit Satan in der Luft und die unreinen Geister, die Dämonen, bewegen sich mit ihm auf der Erde. Beide wirken böse auf den Menschen ein für das Reich Satans. Dass Dämonen von Menschenbesitz ergreifen, bedeutet Satans Usurpation des Menschen, den Gott für seinen Vorsatz geschaffen hat. Doch Befreiung bleibt nicht ohne Widerstand. Als aber ihre Herren sahen, dass die Hoffnung auf ihren Gewinn dahin war, griffen sie Paulus und Silas und schleppten sie auf den Markt zu den Vorstern. Wenn Menschen aus Bindungen herausgelöst und für Gottes Vorsatz zurückgewonnen werden, geraten Interessen ins Wanken, die sich an ihrer Unfreiheit bereichert haben. Hinter religiösen und moralischen Vorwürfen stehen oft wirtschaftliche und machtpolitische Motive. Paulus und Silas werden geschlagen, ins innere Gefängnis geworfen, ihre Füße im Block befestigt. Der Weg des Evangeliums führt mitten hinein in realen Schmerz und Ungerechtigkeit. Dennoch wird dieses Gefängnis nicht zum Ort der Resignation, sondern zum Schauplatz von etwas, das menschliche Reaktionen weit übersteigt. Um Mitternacht, während Paulus und Silas beteten, sangen sie Gott Loblieder, und die Gefangenen hörten ihnen zu. Auf dieses Lied in der Nacht antwortet Gott auf seine Weise. Plötzlich aber geschah ein großes Erdbeben, so dass die Grundfesten des Gefängnisses erschüttert wurden, und sofort öffneten sich alle Türen, und alle Fesseln lösten sich. Die äußere Befreiung ist unübersehbar, aber das eigentliche Wunder geschieht im Herzen des Kerkermeisters. Er erwacht, sieht die geöffneten Türen, will sich das Leben nehmen, überzeugt, dass seine Ehre und Existenz verloren sind. Da ertönt der Ruf des Apostels, tu dir kein Leid an, denn wir sind alle hier. Es ist bemerkenswert, dass niemand flieht. Die innere Freiheit, die Paulus und Silas in ihren Liedern verkörpern, durchdringt offenbar auch die übrigen Gefangenen. Das Erdbeben, das die Mauern erschüttert, rührt das Herz des Kerkermeisters an, zitternd fiel er vor Paulus und Silas nieder. Ihr Herren, was muss ich tun, dass ich errettet werde? Aus dem Ort der Schande wird eine Geburtsstätte des Glaubens. Auf die persönliche Erschütterung folgt die klare Antwort: Glaube an den Herrn Jesus, und du wirst gerettet werden, du und dein Haushalt. Nach dem Wort folgt die Tat: Der Kerkermeister wäscht die Striemen seiner Gefangenen, lässt sich taufen mit allen den Seinen und deckt ihnen den Tisch. So wird die Gefängnisnacht zur Nacht des Heils für ein ganzes Haus. Doch die Geschichte endet nicht mit privater Freude. Als die Hauptleute am nächsten Morgen eine heimliche Freilassung veranlassen wollen, widerspricht Paulus: Nachdem sie uns, die wir Römer sind, öffentlich und verurteilt geschlagen, haben sie uns ins Gefängnis geworfen, und jetzt stoßen sie uns heimlich aus? Nicht doch, sondern lasst sie selbst kommen und uns hinausführen. Hier geht es nicht um verletzten Stolz, sondern um das Zeugnis des Evangeliums und den Schutz der jungen Gemeinde. Die Behörden sollen erkennen, dass sie nicht beliebig mit Dienern Christi umgehen können. Es geschah aber, als wir zur Gebetsstätte gingen, dass uns eine Magd begegnete, die einen Wahrsagergeist hatte. Sie brachte ihren Herren großen Gewinn durch Wahrsagen. Dies aber tat sie viele Tage. Paulus aber wurde unwillig, wandte sich um und sprach zu dem Geist: Ich gebiete dir im Namen Jesu Christi, von ihr auszufahren. Und er fuhr aus zu derselben Stunde. Der Weg der Apostel in Philippi macht deutlich, wie ernst der Herr den Kampf um den Menschen nimmt und wie vielfältig seine Mittel sind. Er befreit aus unsichtbaren Bindungen, er trägt durch ungerechte Behandlung, er schenkt Lieder in der Nacht und greift sogar in die Ordnung der Stadt ein, um dem Evangelium Raum zu geben. Daraus wächst eine hoffnungsvolle Nüchternheit. Weder dämonische Finsternis noch menschliche Härte, weder Gefängnistüren noch formale Strukturen haben das letzte Wort. Gleichzeitig verliert das eigene Leiden seinen blinden Schrecken, wenn es im Licht dieser Geschichte gesehen wird. Es bleibt schmerzlich, aber es steht nicht ohne Sinn im Raum. In Gottes Hand kann es zum Schauplatz seiner Treue, seiner Befreiung und sogar seiner strategischen Fürsorge für den weiteren Weg seines Volkes werden. Herr Jesus Christus, du Herr der Geschichte, danke, dass du auch durch geschlossene Türen und unverständliche Wege dein Evangelium voranbringst und Menschen wie Lydia und den Kerkermeister mit ihren Häusern in deine Gemeinschaft hineinrufst. Stärke den Glauben, dass dein Geist heute ebenso führt, Herzen öffnet, Familien berührt und selbst Widerstand und Unrecht in Gelegenheiten für dein Zeugnis verwandelt. In allen Gefängnissen des Alltags, in denen Menschen sich gebunden fühlen, lass dein Lob wieder erklingen und deine rettende Macht sichtbar werden, damit viele in die lebendige Gemeinschaft deines Leibes hineingeführt werden. Bewahre dein Volk in Europa und überall auf der Erde in dieser Hoffnung und erfülle es mit Mut, Klarheit und Liebe, bis deine Absicht mit uns vollendet ist. Amen.